Der Radio Grischa Talk.
Mein Name ist Armena Küchler und das ist der Grischa Talk. Schön, sind ihr mit dabei. Es gibt Berufe, die kommen mit gewissen Vorstellungen oder sogar Vorurteilen, wie die Arbeitstage aussehen könnten. Wenn ich erzähle, dass ich im Radio arbeite, dann kommt mir zuerst einmal eine Portion Gewunder entgegen und viele haben dann aber schon auch das Gefühl, ich mache doch eh nichts anderes als reden und Musik hören den ganzen Tag. Als außenstehende Person sieht man ja nie so die ganze Arbeit im Vorfeld und alles, was dahinter steckt, sondern nur das, was dann gegen aussen dringt. Ähnlich geht es auch meinem Gast heute im Grischentag, Matthias Czarner. Herzlich willkommen.
Danke vielmals.
Sie sind der Leiter der Kindes- und Erwachsenenbehörde, kurz KESB. Wie ist die Reaktion der Leute, wenn sie jemandem sagen, wo sie arbeiten?
Unterschiedlich, aber es gibt jedes Mal eine Reaktion, weil alle in der Schweiz haben ja den Ausdruck KESB schon mal gehört. Und dementsprechend reagieren sie auch darauf. Oftmals hört man dann, ja, ihr seid die, die Kinder wegnehmen. Oftmals nehmen sie den obligaten Schritt zurück, weg von mir. Oder oftmals ist es auch so, dass dann sich gerade rechtfertigend, wo jetzt Kinder in dem Moment sind. Oder auch, dass sie einfach berichten aus ihren eigenen Erfahrungen, aus dem privaten Alltag, wo sie schon mal mit einer KESB oder mit einer Berufsbeistandschaft hatten. Und es sind gar nicht so wenige Leute, die schon mal mit einer Tätigkeit vor KESB auch konfrontiert worden sind. Zum Beispiel in der Verwandtschaft.
Ich habe da vielleicht gerade auch noch ein Beispiel dazu. Eine gute Freundin von mir hat vor knapp einem halben Jahr auch angefangen bei der KESB zu arbeiten, wo sie mir das erzählt hat, dass sie den Job bekommen hat. Ist auch meine erste Reaktion war so, boah, willst du das wirklich an? Ist das nicht mega schwierig und sind das nicht böse? Also so, jetzt ein bisschen überspitzt gesagt. Und glaube darum ist es auch ein Grund, warum ich sie heute eingeladen habe zu diesem Grischentag. KESB, die ist behaftet mit Vorurteilen. Ihr seid quasi die Bösen, wie wir vorhin schon gesagt haben, die, die mitten in der Nacht Kinder stellen gehen, aber eben auch von heute auf morgen die Vormundschaft über Erwachsene oder auch ältere Personen übernehmen. Und eben genau darum sind Sie jetzt Gast, Matthias Czarner, um eben genau erklären, was eure Aufgaben sind, wie das funktioniert, was da die Abläufe dahinter sind, um das eben so ein bisschen näher zu bringen. Fangen wir doch von vorne an. Können Sie mir mal erklären, was die Kindes- und Erwachsenenbehörde grundsätzlich macht?
Also ganz grundsätzlich kann man einfach so mit einem Vorurteil auch gerade mal aufräumen. Es ist alles, was ein KESB macht oder was ein KESB muss machen, das steht so im Gesetz. Also es ist keine einzige Tätigkeit bei KESB da, wo nicht sich auf eine gesetzliche Grundlage stützt. Also alles, was wir machen müssen, steht im Gesetz. Wir haben den Auftrag, wir müssen von Amtes wegen viele Sachen machen. Und das meinen einfach Leute oftmals so, ja, die machen einfach, wenn sie gerade Lust haben, machen sie das. Oder was ich auch schon gehört habe, sie gehen mit dem Feldstecher durch die Ortschaften und schauen zum Fenster rein. Das sind alles so Vorurteile, die man hat. Aber einfach ganz grundsätzlich, es steht alles im Gesetz und es steht halt einfach auch so im Gesetz, zum Beispiel, dass ein KESB Schutz bieten muss, wenn eine erwachsene Person hilfsbedürftig ist und ihre Angelegenheiten nicht selber kann erledigen oder wenn das Wohl von einem Kind gefördert ist und die Eltern nicht von sich selber aus können, dem entgegenwirken, dann ist es Aufgabe von KESB, also die gesetzliche Aufgabe von KESB, die geeigneten Massnahmen dann auch zu treffen. Und die können halt unter Umständen, je nach Situation, können die auch sehr einschneidend sein. Das ist so.
Gehen wir ein bisschen näher ins Detail, wenn das okay ist. Fangen wir mal bei den Kindern an. Ich nehme an, bis ihr tatsächlich Kinder von ihren Erziehungsberechtigten holend und es woanders unterbringend, geht eine gewisse Zeit und es sind viele Abklärungen und Schritte involviert. Können Sie uns vielleicht mal von einem konkreten Fall mitnehmen oder so ein Fallbeispiel machen, wie da der Ablauf ist?
Also der Ablauf ist jedes Mal sehr ähnlich. Jetzt gerade wenn Kinder betroffen sind oder ganz generell, wir müssen vor KESB durch aus irgendeiner Institution oder auch von einer Privatperson müssen wir eine Mitteilung kriegen. Wir sagen dem eine Gefährdungsmeldung. Also wir müssen von einer mutmaßlichen Gefährdung erfahren. Und wenn wir das tun und diese Gefährdung nicht offensichtlich unbegründet ist, dann müssen wir von Gesetzes wegen tätig werden. Und dann ist es so, dass speziell auch für das ausbildet, die Leute dann die Ist-Situation abklären. Das heisst, sie gehen einmal schauen, wie es denn wirklich ist. Also trifft jetzt das zu, was da in dieser Gefährdungsmeldung steht. Und wir sagen dem, das ist eine Abklärung. Also, und das kann dann, das basiert auf Gesprächen, das basiert auf Hausbesuchen, das basiert auf Gesprächen auch mit Institutionen, zum Beispiel im Kindesschutz ist das oftmals der Kindergarten oder die Schule. Aber es kann auch basieren auf Gutachten, wo uns Ärzte oder Psychiatrien zur Verfügung stellen müssen. Das basiert auch auf dem. Und aufgrund von dem Gesamtbild muss dann ein KESB entscheiden, ist da eine Gefährdung vorhanden, ist das Kindeswohl, ist das gewährt oder ist es eben nicht gewährt? Und wenn es dann nicht gewährt ist, dann muss man irgendeine Lösung finden. Und die Lösung muss angemessen sein. Also das heisst, sie muss für das Kind auch wirklich eine Verbesserung darstellen gegenüber am aktuellen Zustand.
Das heisst, was wären da zum Beispiel für Zustände daheim, wo es jetzt so weit käme, dass ein Kind jetzt müsste geholt werden?
Ja, eben. Also man muss vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Also Kindeswohl ist ja so ein undefinierter Begriff. Es gibt auch im Gesetz gibt's wenig. Ich sage jetzt mal, was es sicher nicht gibt, ist irgendeine Checkliste im Gesetz, was sagt, das und das und das und das muss erfüllt sein, dass das Kind wohl gewährt ist. Aber man muss einfach auch sagen, was klar ist, dass jedes Kind hat Bedürfnisse, also körperliche, dass es zu essen kriegt, dass es Kleider hat, dass es ein Dach über dem Kopf hat, dass es medizinisch versorgt wird, wenn es ihm nicht gut geht. Oder ja, wenn es krank ist oder so. Und das ist eben, man denkt ja, und das ist ja auch so, das ist in vielen, vielen Fällen ist das ja gewährt, da schauen ja die Eltern, aber es gibt halt leider auch so Situationen, wo es die Eltern aus irgendwelchen Gründen eben nicht tun. Oder ein Kind hat auch geistige Grundbedürfnisse oder soziale. Also einfach jedes Kind hat ein Anrecht auf Liebe, auf Zuneigung und auf ein stabiles Umfeld. Und dass es auch Kontakt hat zu Papa und Mama. Und das sind so die Sachen, wo das Kind das Recht hat drauf. Und wenn das eben nicht gewährt ist, dann kann es eben sein, dass das Kind wohl nicht mehr gewährt wird. Und dann ist es so, dass wir so eine Abklärung machen. Ja, wo ist denn die Differenz zum Kindeswohl? Und dann wird es dann unter Umständen Massnahmen sein. Aber das, man muss auch sagen, etwa 30% von diesen Abklärungen, die wir machen, zwischen 30% und 40% von diesen Abklärungen, die wir machen, sei es jetzt im Kindesschutz oder im Erwachsenenschutz, da braucht es nachher keine Massnahmen. Da haben wir eine gewisse Beratungstätigkeit und die Eltern tun von sich aus notwendige Massnahmen vorkehren, sei es zusammen mit der Schule oder sei es zusammen mit der Psychiatrie oder mit sozialen Institutionen. Ja, das sind etwa 30%. Und beim Rest gibt es dann Massnahmen. Das können ganz einfache Anweisungen sein, zum Beispiel Papa, Mama gehen jetzt einmal in der Woche mit dem Kind, lassen sie jetzt in Kinder- und Jugendpsychiatrie für ein Gespräch. Es kann aber auch eine Familienbegleitung angewiesen werden, die ganze Familie zu begleiten, zum Beispiel bei den Aufgaben unterstützen, eine gewisse Struktur geben im Kinderalltag oder zum Beispiel im Schulalltag. Man kann auch für das Ganze eine Beistandsperson einsetzen. Das sind dann die konkret auch mit dem Kind dann in Kontakt sind und das unterstützen. Man sagt dem oftmals eine sogenannte Erziehungsbeistandschaft. Aber es kann halt auch oft, oder nein, nicht oft, also das ist der bedeutend geringste Teil, dass man muss sagen, aus irgendwelchen Gründen kann das Kind für eine gewisse Zeit nicht mehr bei den Eltern wohnen. Und dann wird das Kind, muss das irgendwo anders untergebracht werden, sei es in einer Institution oder sei es bei Pflegeeltern. Das ist so der grösste Eingriff, das ist so der schlimmste Fall. Aber man muss auch dort sagen, es ist dann immer, es ist für eine gewisse Zeit, es ist in einigen Fällen ist es so, dass dann das Kind nach einer gewissen Zeit, wenn sich das Ganze stabilisiert hat, wieder zurück kann zu den Eltern. Das sind so die Massnahmen, die dazu führen, dass man das Kindeswohl wieder herstellen kann.
Wenn Sie sagen, dass eben die 30% oder dass 30% von all diesen Meldungen tatsächlich dann auch weiterführend sind, wie kann man sich das vorstellen? Oder wie viele Meldungen sind denn das jetzt zum Beispiel bei uns in Graubünden? Haben Sie da Zahlen?
Ja, da haben wir Zahlen. Also wir haben zum Beispiel, wenn ich jetzt 2024 anschaue, haben wir 397 Meldungen gehabt hinsichtlich am Erwachsenenschutz. Also da sind Erwachsene, sind Gefährdungsmeldungen eingegangen von Erwachsenen und 406, also leicht mehr, sind es im Kindschutz gewesen, wo Meldungen eingetroffen sind bei der CASP, wo wir dann nachgegangen sind.
Für Sie jetzt an der Front auch sozusagen oder für Sie, die bei der CASP arbeiten und eben die Massnahmen zum Teil auch durchführen und durchgegriffen werden, kann das zum Teil auch schwierig sein für Sie selber als Mensch?
Ja, selbstverständlich. Also es sind ja immer oder ein riesengroßer Nachteil sind einfach schlimme Situationen. Also es kommt einfach mal grundsätzlich niemand gerne mit einer CASP in Kontakt. Das sind Situationen, wo es einfach nicht so läuft oder vielleicht auch auf den ersten Blick, wenn es gut geht, nicht so läuft, wie es sollte. Also eben gerade im Kindschutz kann es halt sein, dass die Eltern ein Suchtverhalten zeigen, dass es gewisse oder die Eltern auch psychische Erkrankungen haben, die dann dazu führen, dass sie eben nicht können für die Kinder schauen. Sachverhalt von häuslicher Gewalt ist auch jetzt in aller Ohren. Es kann aber auch sein, dass die Eltern nicht mehr könnt, dass das Kind, jetzt, da haben wir jetzt auch einen Anstieg, gerade im Kinder, im Jugendlichen, im Teenie-Alter, die einfach nicht mehr auf die Eltern hören, die nicht mehr nachkommen, das, was die Eltern dann auch sagen. Und die Eltern dann auch von sich aus kommen, hey, wir können nichts mehr machen, der Bub, das Mädchen, das driftet hier ab und hört einfach nicht mehr auf uns. Und die Schulen melden sich dann auch. Das sind auch so Situationen, wo wir dann eingreifend und auch tätig werdend.
Bereitet man sich da speziell auf so einen Einsatz vor?
Hängt vom Einsatz ab. Also bei vielen Situationen, jetzt im Kinds- und im Erwachsenenschutz, hat man eine gewisse Vorlaufzeit, man klärt ab, man geht einmal schauen. Aber es gibt auch Situationen, wo man auf den ersten Blick weiss, jetzt muss man alles stehen und liegen lassen und einfach mal eingreifen. Also wenn man jetzt bei Kleinkindern mitkriegt, ganz, ganz klar, dass es ein Suchtverhalten vorliegt von beiden Eltern und niemand sonst schaut für das Kind. Und man kann sich vorstellen, ein Kleinkind braucht sehr enge Betreuung. Man kann nicht einfach einmal abwesend sein über längere Zeit. Und wenn man sieht, dass das nicht gewährt ist und dann vielleicht ist das noch, kommt das noch zusammen mit häuslicher Gewalt am Kind oder vor dem Kind, dann kann es halt schon sein, dass ein CASP sehr schnell eingreifen muss. Es ist auch so, dass ein CASP einen sogenannten Pickendienst hat. Also dass wir haben zu jeder Tag- und Nachtzeit haben wir Personen, die können tätig werden in ganz dringlichen Fällen. Und wo es dann auch mühen, und das sind dann schon ja, das sind schon Sachen, die einem dann unter Umständen könnte nachgehen könnte als Mitarbeitender vor Cash, wenn man dann muss Samstagnacht um 3 Uhr, wenn man irgendeinen Einsatz hat aufgrund von häuslicher Gewalt oder aufgrund von Nicht-Auffinden von Kindern oder das sind so dann die Sachen, die einem dann schon teilweise nicht schlafen lassen.
Sie haben vorhin gesagt, Matthias Czarner, dass Sie eigentlich nur vor der Cash beim Einsatz kommen, wenn ein Fall gemolden wird. Mhm. Ist es auch schon vorgekommen, dass Sie vielleicht im Privaten etwas mitgekriegt haben und vielleicht auch die Hände gebunden waren, weil es keine so eine offizielle Meldung gab?
Ja, es ist so. Also der Kanton Graubünden, wenn man so wie nie ist oder wo viele, die bei Cash arbeiten, wenn man halt hier aufwächst, dann hat man einen Bekanntenkreis. Man wohnt in einer Skur oder sonst so in einem Dorf. Und es ist so, man weiss nach einer gewissen Zeit, wenn man halt auch von dem Ort dann auch, örtlich zuständig ist, als Cash-Mitarbeitender, weiss man halt, wer, oder so plus minus, wer dann halt auch von Cash-Massnahmen betroffen ist. Ja, selbstverständlich habe ich auch im Umfeld weiss ich von Situationen, wo Cashbau involviert ist.
Aber es ist jetzt nie etwas vorgekommen, dass Sie wie von etwas gehört haben und Sie konnten nichts dagegen machen, weil es eben die offizielle Meldung nicht gegeben hat?
Nein, also wenn ich würde aufgrund von dem... Also ich bin, wenn ich selber von einer Gefährdung erfahre, dann bin ich zur Meldung verpflichtet. Als Cash-Mitarbeitende. Und es kann nicht sein, dass nur weil irgendjemand mich kennt, privat, dass er dann kann, die Mutter weiter verwahrlosen lassen oder was weiß ich. Das kann nicht sein und das darf nicht sein. Das wäre hoch unprofessionell. Nein, es ist in so einem Fall so, dass ich dann eine Meldung machen
würde. Wenn wir jetzt nochmal zurück zu den Kindern gehen, Sie haben vorher schon gesagt, eben, grösstenteils kommt es dann auch vor, eben, wenn Sie jetzt tatsächlich müssen, wenn es so weit kommt und der schlimmste Fall eintrifft und Sie das Kind müssen von dieser Familie wegnehmen. Sie haben vorhin schon gesagt, es kommt dann doch oft vor, dass die Kinder wieder zurück zur Familie kommen nach einer gewissen Zeit. Werden die dann auch weiterhin noch begleitet?
Das kommt ganz darauf an. Das hängt vom Einzelfall ab. Oftmals ist es so, wenn dann die Kinder zurückkommen wieder zu den Eltern, dann ist es schon oftmals so, dass noch eine gewisse Begleitung über eine gewisse Zeit auch stattfindet. Oftmals ist es auch so, dass die Eltern das auch wünschen. Weil es ist eine einschneidende Situation dem Ganzen vorgegangen und die Kinder sind dann eine gewisse Zeit außerhalb vom Haus, dann kommen sie wieder zurück und dann, ja, dann will man, bis sich das wieder einpendelt, schon noch Begleitung. Aber es ist absolut auch unser Bestreben, dass es so schnell wie möglich geht, ohne Cash-Massnahmen.
Der Radio Grischa Talk.
Wechseln wir zum Erwachsenenteil. Die Kindes- und Erwachsenenbehörde KISP ist, wie es der Name schon sagt, nicht nur für Fälle mit Kindern, sondern auch bei Erwachsenen zuständig, die nicht in der Lage sind, für ihr eigenes Wohl zu sorgen. Was heisst das konkret, Matthias Czarner? Sie sind Leiter von KISP. Ja, wie muss man sich das vorstellen? Wie weit kommt, muss es da kommen?
Ja, es ist so, bei den Erwachsenen redet man von einem Schwächezustand. Also zum Beispiel eine erwachsene Person über 18, die zum Beispiel Depressionen hat oder Demenz, die können einfach ihre eigenen Belange, je nachdem, nicht mehr selber erledigen und haben niemanden im Umfeld, der berechtigt ist, das für sie zu machen. Also sie kriegen die Unterstützung von niemandem. Und ja, dann ist es halt so, dass die Leute halt nicht mehr können, aus irgendwelchen Gründen ihre eigenen Rechnungen zahlen. Oder einen Vertrag unterschreiben. Oder die Miete zahlen. Oder sich eine neue Wohnung suchen. Oder, was soll ich sagen, sie sind einfach außer Stand, sie sind auch außer Stand, sich irgendwelche eigene Hilfe zu holen. Also, seien wir ehrlich, wir zwei können ja auch nicht alles, was in unserem Leben auf uns zukommt, allein handeln. Wir haben irgendwo auch den Bedarf für Hilfe. Aber wir zwei können im Unterschied zu denen, die halt so einen Schwächezustand haben im Sinn des Gesetzes, wir können uns selber wir können für Hilfe suchen. Ganz triviale Sachen, wenn ihr den Abfluss verstopft. Wissen wir, was machen? Oder die Steuern zahlen? Wenn wir es nicht selber können, dann können wir jemanden beizüchen. Und das können die Leute nicht. Und aufgrund von dem haben sie dann auch einen Schutzbedarf. Und wenn das zusammenkommt, also ein Schwächezustand, ein Schutzbedarf, dann muss jemand eingesetzt werden, wo halt das für die betroffene Person erledigt. Und in so Fällen, das macht auch ein KESB. Also in so Fällen wird dann ein KESB tätig und tut in der Regel eine Beistandsperson einsetzen, wo dann unter Umständen halt zusammen mit der betroffenen Person, ich sage jetzt irgendetwas, Rechnungen zahlt oder sonstige Belange, auch Verträge unterschreibt. Das macht dann eine Beistandsperson.
Kann man sich das ähnlich vorstellen wie zum Beispiel ein Spitex, wenn man sich das Bein gebrochen hat?
Genau, es ist so. Ein Spitex hilft auch, aber ein Spitex ist natürlich, hilft auch vielen Leuten, aber die Leute, die wollen das alle. Das ist halt etwas, wo dann halt bei einer, wenn dann jemand an KESB gelangt, das sind vielfach Leute, denen muss man von Gesetzes wegen helfen, weil es ist offensichtlich, dass sie sich selber nicht helfen können. Aber die wollen wie keine Hilfe dann auch zulassen. Und da sieht man auch so, dass, ich sage jetzt mal, das Doppelgesicht von dieser behördlichen Hilfe. Man hat den gesetzlichen Auftrag, Betroffenen zu helfen. Aber die Hilfe passiert dann nötigenfalls gegen den Willen von diesen Betroffenen. Und da sieht man auch gerade das wirklich alltägliche Spannungsverhältnis, wo man bei einem KESB auch ist. Also man hat das Spannungsverhältnis von einer gewünschten oder gewollten, selbstbestimmten Lebensführung von diesen Betroffenen. Aber ja, auf der anderen Seite hat man dann auch Grenzen zum Selbstschutz von diesen betroffenen Personen. Das heisst, dass irgendjemand von Gesetzes wegen muss eingreifen, wenn dann ihm gewährt ist.
Und das führt wahrscheinlich dann auch zum Punkt, eben, dass man schlecht über KESB redet, dass in den Medien vielleicht das auch oft aufgegriffen wird, weil es nicht wieder die Bösen, die jetzt beim Grossen jegliche Rechte entzogen und sie können das nicht mehr selber machen. Oder? Das ist dann genau der Punkt.
Genau, das sind dann so die Sachen, die dann könnt an die Medien geraten. Aber ich muss auch sagen, wenn Sie jetzt gerade die Medien ansprechen, es haben die negativen Medienmeldungen über KESB, die haben schon in den letzten 10 Jahren kontinuierlich abgenommen. Man hat wie KESB akzeptiert, auch darum, weil halt viele auch, ja, man kommt halt auch im Privaten mit Demenzerkrankungen, wird man konfrontiert und weil man dann auch immer wieder sagt, hey, die sind ja gar nicht so schlecht. Und es ist wirklich so, gerade im Erwachsenenschutz ist es so, dass jede 5. Person meldet sich selber. Und das merken wir auch selber. Die meisten Personen sind dann auch einverstanden und akzeptieren die Hilfe, wenn sie dann einmal angenommen haben und wenn sie dann einmal sehen, wie es ist. Und ja, aber es gibt natürlich auch da andere Fälle, gerade wo es dann halt so zum Beispiel, wenn man jetzt jemanden muss fürsorgerisch unterbringen, das heisst, dass man eine Person in eine geschlossene Anstalt muss einweisen muss, obwohl sie gar nichts verbrochen hat, jetzt einmal in Anführungs- und Schlusszeichen, einfach nur zu ihrem Selbstschutz. Und das sind natürlich Leute, die absolut gegen die Massnahmen sind. Wenn sie dafür wären, müsste man sie nicht in eine geschlossene Anstalt bringen, in eine Behandlung in einer geschlossenen Anstalt. Dann würden sie von sich aus gehen, würden sie von sich aus behandeln lassen. Und man kann sich vorstellen, dass dann eben so Leute dann auch ja, absolut unzufrieden sind und sich auch wehren gegen eine Massnahme. Aber es braucht natürlich wahnsinnig viel, dass man das Gesetz zulässt, dass man eine Person gegen den eigenen Willen in so eine geschlossene Anstalt dann auch unterbringt. Und man muss auch da sagen, zu dieser FU, das ist ja auch so eine, die fürsorgerische Unterbringung, ist ja auch so ein Begriff, der auch immer wieder rumgeistert. Es braucht sehr viel. Aber auch die Unterbringung, die wird natürlich sehr in einem sehr engen Takt auch immer weiter überwacht, ist sie denn überhaupt noch notwendig? Und wenn man sieht, es braucht sie jetzt gerade nicht mehr dringend, dann lässt man die Personen, dann tut man sie dann in eine Behandlung überführen mit offenen Türen oder man lässt sie auch aus der Behandlung wieder raus.
Der Goodwill bzw. Toleranz der Leute gegenüber der KESB ist also so ein bisschen besser geworden in den letzten paar Jahren. Hat es da vielleicht auch innerhalb von der KESB Veränderungen gegeben in der Struktur, in der Arbeitsweise, dass man das jetzt eben so ein bisschen zugänglicher machen und verständlicher für die Leute?
Ja, also die KESB haben sicher gelernt, auch zu kommunizieren, was sie machen. Die KESB haben auch gelernt, sich zu präsentieren. Und das ist ja auch ein Grund, wieso ich überhaupt da bin. Es ist ja auch ein Antrieb von mir, ist, um den Leuten zu zeigen, hey, die bei der KESB, die sind nicht hinter in grauen Büros und so graue Eminenzen. Das ist überhaupt nicht so. Die KESB haben auch gelernt, zu kommunizieren, was sie machen. Und man hat sich ein bisschen daran gewöhnt. Man muss ja so sagen, KESB gibt es erst seit 2013. Und das war wie dazu mal ein neues Gebilde gewesen. Und man hat sich daran gewöhnt. Und von dem her ja, ist es so, dass man dann halt das akzeptiert und auch Kompetenzen auch anerkennt, die eine KESB vollzieht.
Kann jetzt ich als Mitte 30-jährige Person, die eigentlich gesund ist, einigermaßen, und das Leben so ein bisschen im Griff hat, wie man so schön sagt, jetzt schon vorsorgend irgendetwas machen, dass im absoluten Notfall, dass ich abgesichert wäre, dass es eben gar nicht so weit müsste kommen?
Ja, Sie können, und das wird auch, Sie sprechen wahrscheinlich den Vorsorgeauftrag an, selbstverständlich können Sie zum jetzigen Zeitpunkt einen sogenannten Vorsorgeauftrag erstellen. Dort können Sie zum jetzigen Zeitpunkt, wo Sie urteilsfähig sind, können Sie aufschreiben, wer soll für Sie handeln in Vertretung von Ihnen zu einem Zeitpunkt, wo Sie dann urteilsunfähig sind. Und wenn Sie dann urteilsunfähig sind, dann wird in der Regel die Person, die Sie jetzt auswählen, eingesetzt als sogenannte vorsorgebeauftragte Person. Und die regelt dann plus minus das, ich will es da nicht sehr ins Detail gehen, aber die regelt dann plus minus das, wo jetzt da würden zum Beispiel einen Beistand machen, wenn er eine KESB würde einsetzen. Aber es ist so, auch bei einem Vorsorgeauftrag kommt ein KESB zum Einsatz. Jemand muss die Gültigkeit von dem Vorsorgeauftrag überprüfen und ja, muss schauen, ja, ist denn, will denn die vorsorgebeauftragte Person, will die überhaupt noch? Kann die das noch? Weil eben, Sie müssen sich jetzt vorstellen, Sie haben jetzt gesagt, Sie sind 35, jetzt werden Sie vielleicht mit 80 dement. Ja, die Person, die Sie jetzt eingesetzt haben, die ist dann wahrscheinlich auch so in dem Alter, vielleicht noch älter. Vielleicht kann sie es auch nicht mehr, vielleicht ist sie auch schon verstorben, wer weiß. Und das muss natürlich überprüft werden. Und wenn das aber stimmt, und das ist in der Regel so, und wenn das alles gut ist, dann wird die Person eingesetzt und dann ist, dann läuft das so, funktioniert das so und dann bleibt auch nachher, wenn dann die tätig wird, die vorsorgebeauftragte Person, dann ist dann KESB nicht mehr rum.
Wenn wir jetzt nochmal zurückschauen auf Ihre Tätigkeit als Leiter der KESB, gibt es da irgendeinen Moment oder irgendeinen Fall, der Ihnen besonders geblieben ist, wo Sie vielleicht so datenschutztechnisch natürlich abgeschwächt uns können erzählen?
Ja, eben, Sie sprechen den Datenschutz an. Also, ich will einfach sehr, ich muss und ich will mich auch allgemein halten und einfach so, dass das über das Gängige auch reden. Wir haben vorher über den Kindschutz geredet. Da gibt es sehr viele Fälle, wo einem nachgehen, weil man sieht, diese Kinder, die sind gefördert, da schaut man nicht, da ist zum Beispiel häusliche Gewalt rum. Und die Kinder wachsen so auf mit der Meinung, das ist ja normal. Und dann begleitet man die einen gewissen Zeitpunkt, sieht auch, wie sie älter werden. Und es ist einfach so, das ist auch statistisch nachgewiesen, wenn jemand in der Kindheit regelmäßig mit häuslicher Gewalt konfrontiert wird, das Kind, dann hat es nachher eine exorbitant höhere Gefahr von einem Suchtverhalten oder von psychischen Gebrechen. Und das sind dann halt so Sachen, wenn man dann halt so die behandelt und dann also das Verfahren dann führt, dass man dann halt schon sieht, oh, da ist schon sehr viel passiert. Gerade bei häuslicher Gewalt erfährt man meistens nur die Spitze des Eisberges, bis es dann einmal zur Kesp gelangt. Bis dann einmal irgendjemand von dem erfährt, außerhalb von dieser Familie, ist wahrscheinlich schon viel passiert. Und das tut dann schon auch mitschwingen und das nimmt einem zum Teil auch mit. Was einem halt wirklich auch mitnimmt, und mit dem muss man als Cash-mitarbeitende Person auch umgehen, man hat immer die Biege von Dossiers auf dem Tisch von Leuten, die sich nicht selber helfen können. Ein Kind kann sich nie selber helfen. Ein Kind weiss oftmals, wie ich vorher gesagt habe, gar nicht, dass das, was ihm jetzt geschieht, dass das nicht rechtens ist. Oder eine erwachsene Person, die die Urteilsfähigkeit verloren hat, die kann auch nicht mehr handeln. Und man muss mit dem können umgehen, dass man immer die Biege hat von Personen, die auf Hilfe warten, auf Schutz warten. Man muss aber gleich auch dann irgendwann mal heimgehen. Sonst kommt man dann am nächsten Morgen nicht. Und das ist etwas, was halt bei der Cash-Arbeit immer mitschwingt. Und ja, das ist halt auch wirklich etwas, wo halt ja, mit dem, wo man wirklich tagtäglich zu kämpfen hat, weil die Fallzahlen steigen massiv. Also die steigen in der gesamten Schweiz, aber sie steigen auch hier im Kanton Graubünden, insbesondere im Kindesschutz. Und das gibt schon etwas ein mulmiges Gefühl. Weil ja, auf der einen Seite hat man die vielen Tätigkeiten, auf der anderen Seite, das ist jetzt auch gerade letzte Woche auch in den Medien gestanden, man hat einen gewissen Spardruck auch beim Kanton und das beißt sich halt. Wenn man auf der einen Seite einen gesetzlichen Auftrag hat, einen gesetzlichen Schutzauftrag hat, auf der anderen Seite hat man auch den Auftrag, dass man das Budget einhält. Und das sind halt so Sachen, die sich beißen. Und das gibt mir etwa ein mulmiges Gefühl. Aber auf der anderen Seite sehe ich auch wirklich und habe einen heiden Respekt vor den Leuten, die bei der Kesp arbeiten und sehen, wie sie tagtäglich ihren Job gut machen. Und auch, ja, man hat eine sehr hohe intrinsische Motivation, um diesen Job auch machen zu können. Und das treibt sie an. Und das ist wirklich sehr, das ist sehr schön zu sehen. Und ich bin wirklich sehr dankbar, gibt so Leute. Und ich denke auch, die ganze Gesellschaft dürfte auch dankbar sein.
Ich habe gerade ein bisschen Hühnerhaut gekriegt. Danke vielmals. Vielleicht noch eine anschliessende Frage auf das, was Sie jetzt gesagt haben. Sie haben gesagt, die Zahlen steigen, die Fälle steigen. Kann man da schon sagen, an was das liegt?
Das ist schwierig. Also, es hat sicher damit zu tun, mit der Bevölkerungszunahme. Es hat sicher damit zu tun, mit einem gewissen Flüchtlingsthemen. Also, man kann sich vorstellen, dass einfach Leute, oder gerade jugendliche Kinder, die flüchtend aus einem Kriegsgebiet, oftmals flüchtend auch ganz allein, dass die natürlich viel höhere Gefahr ausgesetzt sind, irgendeine traumatische Reaktion, die sich dann durch irgendeine Selbstverletzung oder so dann auch äußert. Und ja, dann ist es halt so, die Eltern sind teilweise gar nicht rum. Und das führt halt dazu, dass die Fälle steigen. Und bei den Erwachsenen ist es so, also, wir werden halt immer älter. Und je älter man wird, desto mehr erhöht sich halt die Gefahr, dass man dement wird. Und aufgrund von dem nehmen auch halt die Erwachsenen Schutzfälle auch zu tun. Zudem ist halt einfach wirklich auch so, das ist aber ein gesellschaftliches Thema, dass man halt einfach nicht mehr so in der Familie schaut. Dass halt eine gewisse Vereinsamung auch stattfindet. Und wenn halt niemand sonst schaut, dann schaut halt die Kesp von Gesetzes wegen. das sind so die Themen, wo halt dazu führen, dass die Fallanzahlen oder die Gefährdungen dann auch zunehmen.
Matthias Czerner, Leiter von der KESB Graubünden. Ich hoffe, wir konnten heute ein bisschen aufräumen mit der Art und Weise, wie ihr arbeitet. Ich habe ganz viel gelernt. Wir haben über eine halbe Stunde schon geschwätzt miteinander. Jetzt vielleicht zum Schluss noch. Gibt es noch irgendetwas, was Sie gerne sagen möchten oder den Leuten möchten mitgeben, für all die uns jetzt noch zuhören?
Nein, weil einfach mir ist es Anliegen. Ich hoffe, das haben wir auch ein bisschen gespürt. Und das ist auch ein Grund, wie ich schon vorher gesagt habe, wieso ich da bin. Also, es ist nicht so, dass die Leute das KESB gegen jemanden schafft. Es soll immer ein Schaffen für jemanden sein. Aber immer die schutzbedürftige Person ist halt absolut im Mittelpunkt und nicht deren ihre Geschwister oder deren ihre Tanten oder deren ihre Eltern. Es ist halt so, es geht im Endeffekt nur um Bedürfnis von dieser schutzbedürftigen Person. Und das ist der absolute Fokus. Wegen dem können alle KESB-Mitarbeitenden am Morgen arbeiten. Und wegen nichts anderem. Aber es ist so, dass halt immer KESB bestrebt ist, und das will ich auch mitgeben, um möglichst wenig Massnahmen auszusprechen. Also um möglichst auch beratend wirken, um den Leuten zu sagen, ja, probieren doch einmal noch das, probieren doch einmal noch das. Dann könnt ihr selbstbestimmt auch weiter durchs Leben gehen, wenn ihr das und das machen. Und das ist unser Bestreben. Und einfach wichtig ist, dass die Leute, alle da, die jetzt das hören und noch viel mehr, einfach auch die Erkenntnis vielleicht kriegen, dass auch bei KESB ganz normale Leute arbeiten.
Danke vielmals.
Danke auch.
Das war es für den heutigen Grisha-Talk. Falls ihr das ganze Gespräch in Ruhe noch möchten nachhören, könnt ihr das jederzeit online auf radiogrisha.ch/podcast. Ein Mikrofon verabschiedet sich der Mene Küchler. Ciao miteinander.
Der Radio Grisha-Talk.